das ist ja das, was es dann auf einer übergeordneten Ebene aus meiner Sicht noch irrer macht. Denn wenn wir uns ein Geschichtsbuch vornehmen oder zwei oder drei, ja, aber zwei Seiten aufschlagen und gucken, wem hat in der Vergangenheit solch eine Art der Politik genützt und wem geschadet, dann muss ich ja nur eins und eins zusammenzählen und weiß ganz genau, die vielen Menschen, die jetzt ihre Stimme für die AfD und viele andere rechtsradikale oder mindestens rechtsorientierte, rechtspopulistische Parteien, wie auch immer, abgeben, werden sehr wahrscheinlich mit sehr großer Sicherheit dadurch keinen Nutzen haben.
So, liebe Leute, die Landtagswahlen sind geschafft. Thüringen, Katastrophe. Sachsen, Katastrophe. Brandenburg, Katastrophe. Ich sage ganz bewusst Katastrophe, weil ich natürlich mich jetzt nicht aktivistisch gegen die AfD positioniere, aber was ich tun kann als Journalist, aber auch als Thilo Mischke, ist meine Sorgen mit euch teilen. Meine Sorgen, was diese Demokratie betrifft, meine Sorgen, was die Ziele und Wünsche der AfD sind, was das für unsere Gesellschaft bedeutet und für unser Zusammenleben in der Zukunft. Punkt. Ich habe ein Gespräch geführt mit Maren Urner. Und in diesem Gespräch geht es genau um diese Sorgen und um dieses seltsame Gefühl, das wir alle haben nach diesen Wahlen oder das viele Menschen nach diesen Wahlen haben, nämlich diese bedrückte Erschöpfung und dass das der Reflex ist, den wir haben, dass wir uns dazu äußern, indem wir sagen, naja, jetzt müssen wir erst mal gucken, was passiert, dann so eine Überraschung, die eigentlich keine Überraschung mehr sein müsste. Dann so eine gewisse Form von Verzweiflung, die eigentlich keine Verzweiflung sein sollte. Mit Maren Urner habe ich darüber gesprochen, woher all diese Gefühle kommen, warum Angst dumm macht. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was wir tatsächlich tun könnten, wer der oder die deutsche Kamala Harris sein sollte und warum der Satz von Dr. Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin, wir schaffen das, viel, viel tiefsinniger ist, als wir je angenommen haben. Dieser Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, hilft, unsere Gefühle, die wir alle haben, egal ob AfD-Wähler oder nicht, einzuordnen, hilft zu verstehen, was dort gerade emotional in diesem Land passiert und was eigentlich Erben mit unserer deutsch-deutschen Geschichte zu tun hat und was Bedeutung damit zu tun hat. Also, es ist ein emotionaler, psychologischer und neurowissenschaftlicher Deep Dive in die Ergebnisse der Wahl mit Maren Urner, die im Übrigen, ich würde ja mal sagen, die coolste Neurowissenschaftlerin ist, die wir zurzeit in Deutschland haben. Sie ist nicht nur Neurowissenschaftlerin, sondern das lieben die Leute besonders, weil ich es selber auch liebe, Bestseller-Autorin. Sie hat etwas gegründet, was auch ich kenne tatsächlich, Perspective Daily. Sie ist ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Ja, hört euch diese Folge an. Ihr werdet auf jeden Fall, ohne Zweifel, schlauer nach diesem Gespräch mit Maren sein. Denn sie macht uns schlauer mit dem, was sie weiß und mit dem, was sie mit mir teilt. Also viel Spaß. Und jetzt natürlich, weil wir, ich glaube, nächste Woche uns OMR auch aus ihrem Verteiler rausschmeißt, dass sie gar keine Werbung mehr für uns besorgen wollen, ist es noch wichtiger, dass wir Patreon machen. Liebe Leute, also wirklich, was da bei Patreon los ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir sind da so eine richtige Community und Maren Urner und ich reden sogar in diesem Podcast über die Bedeutung von Tribes und wie wichtig es ist, so ein Gruppengefühl zu haben. Dieses Gruppengefühl entsteht ganz exklusiv für den kleinen Beitrag von 3 Euro oder 5 Euro bei Patreon. Und was bekommt ihr dafür, fragt ihr euch sicherlich. Ihr bekommt auf gar keinen Fall dafür menschenverachtende Politik, das kann ich schon mal versprechen. Was ihr aber dafür bekommt, ist zum Beispiel ultra-exklusive Folgen, die wir unterwegs aufnehmen. Zum Beispiel haben Kosa und ich in den USA den gesamten USA-Dreh einmal durchanalysiert, was wir dort erlebt, was wir dort gesehen, was wir dort erfahren haben. Wie sich zum Beispiel auch ein Interview anfühlt, wenn man die ganze Zeit beleidigt wird. Darüber sprechen wir. Ihr bekommt die Themenkonferenzen der Podcast-Redaktion. Also ihr kriegt pro Woche richtig viel extra Content, der uns richtig viel Arbeit bedeutet, aber uns auch richtig viel Freude bereitet. In diesem Fall sogar mir, weil ich täglich gucke, wie so ein Krypto-Idiot auf diesen Börsen, wie viele Leute neu sich entschieden haben, bei Patreon mitzumachen. Und jede Person, die mehr mitmacht, egal ob sie 3 Euro, 5 Euro oder gar nicht bezahlt, bedeutet mir irgendwie so viel, weil ich weiß, Mensch, es interessieren sich Leute für das, was wir dort tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch machen und weitermachen werden. Und ich glaube sogar, dass wir es bald schaffen werden, dass zumindest, wenn der Tonmann Leo bezahlt ist, also das wird, glaube ich, bald sogar passieren, dass wir dann sogar weitermachen können. Einfach so. Dann haben wir zwar noch nicht die Redaktion und mich bezahlt, aber das macht ja nichts. Also, liebe Patreoninnen und Patreonsen und Patrons und Patreons und Patrons, danke. Ich wollte ja mit dir eigentlich über diese seltsame Faszination, die wir als Mitteleuropäer, als Deutsche vielleicht sogar über Kamala Harris haben. Als die nämlich angekündigt wurde, war da so eine Welle des Glücks und der Euphorie zu spüren in der Bevölkerung, bei Kollegen und Kolleginnen von mir. Ich glaube, bei uns allen war so eine Aufatmen, dass dieser seltsame Wahlkampf jetzt einen ernsthaften Konkurrenten auch für Donald Trump bekommen hat. Aber gestern Abend waren die Wahlen in Brandenburg und auch dort wird mit sehr vielen Gefühlen gearbeitet. Und ich würde lieber eigentlich mit dir über diese Wahl, über die AfD, über uns Journalisten und wie wir darüber berichten, also auch ich, sprechen und warum. Und das jetzt kommt gleich die Einstiegsfrage. Die Berichterstattung über diese Wahl gestern war getragen von diesem Gefühl der Enttäuschung. Und ich habe das Gefühl, der Zeitpunkt, wo wir enttäuscht sein sollten, ist übertreten. Und der Grund, warum wir sagen, wir sind enttäuscht, ist, weil uns einfach nichts einfällt, wie wir mit dieser demokratiegefährdenden Situation umgehen sollen.
Ja, und die konkrete Frage bezieht sich jetzt wahrscheinlich darauf, dass ich hier Antworten geben soll. Wie machen wir genau. Das denn besser?
Ich möchte, dass du mir jetzt erklärst, als Expertin zu diesem Thema auch, dass sozusagen Politik mit Emotionen betrieben wird, dass du mir einordnest, was da passiert. Ja. Also, dass auch ich damit besser umgehen kann, weil es wirkt alles so völlig kopflos und orientierungslos. Das Einzige, woran wir uns festhalten, ist dann so diese gefühlte Zivilcourage, die aber dann trotzdem nichts ändert.
Die natürlich irgendwie gut und auch wichtig ist, aber natürlich genau wie du sagst, nicht die Probleme auflöst, beziehungsweise dafür sorgt, dass wir uns irgendwie inhaltlich vernünftig und auch methodisch damit so auseinandersetzen können, dass sich was ändern würde. Ja, also dass wir quasi radikal, nämlich die Wurzeln betreffend, der Sache auf den Grund gehen können. Und ich versuche mal vielleicht so ein paar radikale Ansätze zu geben, im Sinne von, was liegt dem eigentlich zugrunde, wo liegen diese Wurzeln, wie sind wir hier überhaupt gelandet, ohne jetzt einen historischen Überblick geben zu können, sondern wenn ich auf Historie, und damit meine ich jetzt eben auch die jüngste Zeitgeschichte, also genau deine Frage betreffend, schaue, dann schaue ich natürlich immer da mit so einer neurowissenschaftlich-psychologischen Brille drauf. Also sprich, wie konnten Menschen solche Entscheidungen treffen und wie sind wir hier eigentlich gelandet? Naja, die erste wichtige Erkenntnis dabei ist aus meiner Sicht, dass Politik eben immer Gefühle und Emotionen betrifft. Also wir können keine Politik machen, die gefühls- und emotionsfrei ist. Warum nicht? Weil Politik im weitesten Sinne oder auch im engsten Sinne, also was ist sozusagen die Kernaufgabe von Politik, ja genau sich darum dreht, dass wir irgendwie unser Zusammenleben gestalten wollen. Und das ist natürlich eine hochemotionale Angelegenheit, weil worum geht es eigentlich? Um unterschiedliche Bedürfnisse. Du hast ja wahrscheinlich ein bisschen andere Bedürfnisse als ich und wir haben wiederum unterschiedliche Bedürfnisse als Menschen, die vielleicht besonders jung, besonders alt, besonders auf dem Land, besonders in der Stadt oder sonst wo wohnen und sich orientieren und versuchen irgendwie, wenn ich es ein bisschen platt sagen möchte, klarzukommen. Und der große Aushandlungsprozess, den Politik, wenn sie gut laufen will, im Sinne von für möglichst viele Menschen ein bedürfnisreiches, also wo viele Bedürfnisse erfüllt sind, Zusammenleben zu gestalten, besteht natürlich darin, jetzt diese verschiedenen Bedürfnisse irgendwie abzuwägen und sich hinzusetzen und mehr oder weniger in Ruhe darüber zu reden, welche Bedürfnisse eigentlich gerade auf dem Tisch liegen, beziehungsweise in Menschen drin sind und dann auf den Tisch gepackt werden können. Und das hat Politik lange verpasst. Und Politik ist natürlich immer Menschen. Also es gibt ja nicht die Politik, ja, also eine der schlimmsten Dinge, die Wirtschaft, die Politik, die was auch immer. Es ist ja totaler Quatsch, ja. Das sind menschengemachte Strukturen, die von Menschen belebt wird oder eben auch nicht belebt wird, aber wo Menschen drin sind und die sie gestalten oder eben nicht gestalten oder wie auch immer. Und das, was wir uns eben lange, und jetzt kommt dieser historisch-neurowissenschaftliche Blick, den ich darauf einnehme, was wir uns eben lange, vor allem in diesem Land auch, erzählt haben, und lange meine ich jetzt, um es ein bisschen konkreter zu machen, hier mit dem wissenschaftlichen Anspruch, ein paar Jahrzehnte mindestens erzählt haben, dass Politik vor allem nicht emotional sein darf, was natürlich auch der Zeitgeschichte hier geschuldet ist, Stichwort Drittes Reich und so weiter, ja. Und dadurch wir uns eine Geschichte erzählt haben oder sehr viel und sehr medial, du hast die Rolle des Journalismus eben auch schon angesprochen, ne, beziehungsweise der Menschen, auch das gibt's ja nicht, den Journalismus, sondern es sind Journalistinnen und Journalisten und viele Computerprogramme, die sie dann nutzen, um das zu tun, sich diese Geschichte erzählen oder möglichst hochhalten, dass wir irgendwie rational und möglichst objektiv darüber berichten müssen, was in diesem Land passiert und wie Politik sich gestaltet und wie wir sie gestalten wollen. Und das geht nicht. Das ist faktisch nicht möglich, weil wir nur in der Lage sind, Entscheidungen und Unterscheidungen und damit natürlich auch politische Entscheidungen treffen zu können, weil wir bestimmte Gefühle und Emotionen haben, weil wir Bedürfnisse haben, die durch diese Gefühle und Emotionen bestimmt sind und die wir versuchen, möglichst gut einlösen zu lassen oder sie von anderen Menschen einlösen zu lassen. Und deshalb habe ich eben so ein bisschen plakativ diese verschiedenen Ziele oder Orientierungs, ne, Richtung Stadt, Land, Männer, Frauen, andere Geschlechter, jung, alt, akademisch versus nicht akademisch, rote Haare versus blaue Haare, was auch immer, ja. Also ja. All die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse können niemals frei von Gefühlen und Emotionen ausgehandelt werden, weil nur das macht uns menschlich. Wir sind keine Computer, wir haben eigene Interessen. Und sich die Geschichte zu erzählen, dass es möglich sei, ist natürlich dann fatal. Und jetzt ja nochmal ganz konkret auf den Zeitpunkt jetzt hier zu kommen. Wir haben das so lange verpasst und jetzt fliegt uns diese Quittung gerade im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren. Weil ganz viele Menschen, und das ist das, was wir, egal ob in den Umfragen oder auf den Straßen, also in anekdotisch oder eher wissenschaftlich, ne, empirisch belegten oder empirisch untersuchten Sammlungen zum Zustand, ja, so diese Zustandsberichte, die dann natürlich auch in den Journalismus getragen werden, wo wir da hinschauen und hinhören und versuchen, das aufzuschreiben, hören wir vor allem eins, dass Menschen unzufrieden sind. Also, dass ihre Emotionen und Gefühle, ihre Werte, Bedürfnisse und Interessen nicht abgedeckt werden von, in Anführungsstrichen, man sieht die ja im Podcast nicht, der Politik.
Würdest du sagen, dass die AfD nicht nur TikTok verstanden hat, sondern auch genau das verstanden hat, weil sie gehen ja total auf die Emotionen. Ich möchte mal kurz ein Beispiel nennen. Und zwar gab es ja diese Bauernproteste im Frühjahr diesen Jahres und die AfD hat sich damit raufgeschwungen und die großen Wahlerfolge in Brandenburg, in den ländlichen Regionen sind eben auch diese Erzählung, wir sind für die Bauern da. Aber ein Blick ins Wahlprogramm zeigt ja, die AfD will jedwede Form von Subvention für Bauern und Landwirtschaft abschaffen. Also das Schlimmste, was passieren kann eigentlich.
Ne? Ja.
Und jetzt frage ich mich natürlich, wählt der Bauer, die Bäuerin, emotional, weil die AfD verstanden hat, wir müssen an die Gefühle ran?
Ja, man sieht mich nicken, hier die Übersetzung der Lautsprache, weil wir sehen uns ja jetzt, wir haben das Privileg, aber ihr alle dort, die in Scharen und Millionen diesen Podcast anhört, seht das natürlich nicht, deshalb hier der Service der Übersetzung. Und genau das haben die sehr gut verstanden. Und du hast so schön, danke dafür, diese Paradoxie ja schon aufgezeigt, diesen Wahnsinn, ja, also die Definition von Wahnsinn ist ja, eins zu wissen und das andere zu tun. Und das hast du im Prinzip gerade sehr gut geschildert anhand eines ganz praktischen Beispiels, wenn Menschen, und das betrifft ja nicht nur AfD-Wählerinnen und Wähler, sondern es betrifft Wähler und Wählerinnen von, ich würde sagen, allen Parteien, dass dort teilweise, und das Ausmaß unterscheidet sich natürlich, gegen die eigenen Interesse gewählt wird. Manchmal ist es ja einfach nicht möglich, weil es gibt ja nicht die Maren-Urner-Partei und die Thilo-Mischke-Partei, die dann sagen, ne, okay, da wird genau mein Interesse, und das ist ja auch nicht die, da sind wir wieder bei der Aufgabe von Politik. Das kann ja auch nicht funktionieren, weil dann haben wir kein gutes Zusammenleben. Also nicht, dass deine Interessen nicht alle super wären und meine, aber ne, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. So, worauf möchte ich übergeordnet hier hinaus, dass die AfD und viele andere, jetzt tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit dem Begriff, du merkst das Zögern, weil der Begriff des Populismus natürlich eigentlich wieder definitionswürdig ist, aber sagen wir mal rechtsorientiert bis rechtsradikale Parteien. Das kann ich schon sehr gut so sagen, weil das eben auch das ist, was wir da empirisch wissen aus den verschiedenen Ländern, das betrifft ja nicht nur Deutschland, dass die das genau nutzen, egal ob über Social Media, TikTok hast du als ein sehr aktuell prominentes Beispiel genannt, und oder eben insgesamt den Wahlkampf beziehungsweise die Informationsweitergabe, wenn ich es versuche, so neutral wie möglich zu formulieren hier, die versucht, Wählerstimmen abzugreifen, genau mit diesen emotionalen Bedürfnissen und eben nicht erfüllten, ganz wichtig, Bedürfnissen. Dann gerne darf ich da gleich noch 2, 3 Sätze, oder kommen wir bestimmt auch noch zu, Thema Angst, ja. Das zu nutzen, zu, man kann jetzt böse sagen, instrumentalisieren oder wie auch immer, aber das zu nutzen, um dann eine Politik, wenn sie denn Erfolg haben, ja, und ihr Wahlprogramm dann so umsetzen, wie es da steht, oder ansatzweise so, zu machen, die genau gegen die Interessen. Und das ist ja das, was es dann auf einer übergeordneten Ebene aus meiner Sicht noch irrer macht. Denn wenn wir uns ein Geschichtsbuch vornehmen oder 2 oder 3, ja, aber 2 Seiten aufschlagen und gucken, wem hat in der Vergangenheit solch eine Art der Politik genützt und wem geschadet, dann muss ich ja nur 1 und 1 zusammenzählen und weiß ganz genau, die vielen Menschen, die jetzt ihre Stimme für die AfD und viele andere rechtsradikale oder mindestens rechtsorientierte, rechtspopulistische Parteien, wie auch immer, abgeben, werden sehr wahrscheinlich mit sehr großer Sicherheit dadurch keinen Nutzen haben. Und jetzt immer beim.
Wie schaffen wir das? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber weil mich das gerade wirklich bewegt, dieses so, wir beide unterhalten uns, wir wissen das. Ich würde sagen, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts weiß das. Ja. Wie erreichen wir beide diese Leute? Ja. Ohne dass wir sie verschrecken, ohne dass wir sie sozusagen als intellektuelle Großstädter, als die sogenannte Elite, du weißt, du bist Intelligenzia, ich bin Journalist und irgendwie, man hört uns ja nicht zu, weil wir ein Feindbild sind.
Richtig, wir sind richtig, ja, wir sind schon Feindbild, ja.
So, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir die Leute begeistern? Ich wollte noch eine Zwischenfrage stellen.
Bitte.
Natürlich ist, also das Mittel, was ich als Journalist lange gewählt habe, ist die Emotion. Ich habe mich unterschieden von vielen Kolleginnen und Kollegen, weil ich meine Gefühle geteilt habe, wie ich mich fühle, meine Haltung deutlich wurde, aber ohne meinen Gesprächspartner belehren zu wollen. Und so habe ich Menschen dazu gewonnen, die eigentlich den Journalismus schon doof fanden, wieder sich damit auseinanderzusetzen. Aber das reicht nicht, weil letztendlich, und jetzt kommt die Zwischenfrage, war ja die Entscheidung, besonders in Deutschland, Politik zu entemotionalisieren und Journalismus zu entemotionalisieren, der Faschismus. Weil der ja genau das getan hat. Der hat Emotionen genommen, der hat Ängste geschürt, und dann hat man sich nach 45 gedacht, also auf diese Scheiße, da lassen wir uns nicht nochmal drauf mal ein. Wir verbieten jetzt Gefühle.
Genau, das ist das, was ich meinte. Ne? Das ist historisch total leicht zu begründen, vor allem in diesem Land, aber auch in vielen anderen Ländern, aufgrund genau dieser Geschichte. Ja, und dann jetzt fliegt uns das um die Ohren, weil es aber unsere weil es unsere Biologie negiert. Ja, also was meine ich damit? Weil wir eben, ich nenne es ja mittlerweile immer nur noch diese emotionalen Blobs sind. Und du hast es schön gesagt, ja, wenn du dann hingehst und sagst, ich spreche über meine Gefühle, dann, also ich will gar nicht, ich traue mich gar nicht zu ahnen, was du da auch für Gegenwind dann bekommst und bekommen hast und so weiter.
Besonders in der Branche.
Genau, richtig. Weil genau da, Stichwort, was wertet denn da? Also da gilt halt genau das Gegenteil-Mantra, ja. Wir sprechen da nicht drüber, das gehört sich nicht und so weiter. Statt ehrlich, und dann bin ich wieder bei meinem Begriff der Radikalität, an die Wurzel zu gehen und sagen, was macht denn menschliches Denken und menschliche Kommunikation und menschliches Handeln aus? Es sind immer unsere Gefühle und Emotionen, egal in welchem Moment. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen, wie sehr wir zum Beispiel durch unsere aktuelle Stimmung jeweils Entscheidungen auf die eine oder die andere Art und Weise fällen. Und dann landen wir natürlich auch bei deiner Frage und der Frage, wie wählen Menschen? Ja? Wofür geben sie ihre Stimme ab und warum? Und wenn du dir dann die Umfragen anguckst, egal ob jetzt in Brandenburg oder davor in Sachsen und Thüringen, dann sagen ganz viele, naja, ich fühle mich halt nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, ich will da jemanden abstrafen, der meine Interessen nicht bedient hat und. Egal wie absurd diese Argumentation ist, im Sinne von, ich möchte die Ampel abstrafen und ich wähle gerade in Thüringen, ja, also die Ampel auf Bundesebene, und das natürlich miteinander zusammenhängt, aber jetzt nicht dafür sorgen wird, dass die Ampel andere Politik macht, ja.
Macht sie aber ja.
Ja.
Sie haben es ja schon geschafft. Olaf Scholz lässt sich auf dem Spiegel abbilden mit dem Satz, wir müssen mehr abschieben.
Ja. Ja, die Frage ist, macht er andere Politik oder kommuniziert er anders? Gut, das ist dann nochmal wieder, ne? Aber klar, es wird darauf reagiert. Ja. Und das ist ja das Entscheidende, da hast du recht, ja. Das ist das Entscheidende, weil die Frage ist ja, wer dominiert dann, wie wir sprechen? und wo wir unsere wichtigste Ressource drauf verwenden, unsere Aufmerksamkeit. Und da bist du natürlich beim Kernthema des Journalismus. Aber ich will nicht zu viele Fässer auf einmal aufmachen, sondern ganz kurz noch bei denen.
Ich lieb's aber gerade.
Ich weiß, es
ist. Es sind 35 Fässer hier geöffnet schon.
Sie sind hier alle schon so passend zum Oktoberfest. Haben wir hier noch ein paar Fässer geöffnet. Da ist jetzt kein Bier drin, da sind nur Gedanken drin. Also weniger unterhaltsam.
Prost.
Prost. Aber vielleicht gerade noch unterhaltsamer. Aber um zu der Frage zurückzukommen, weil du hast ja ganz stark eine, wie ich mich sehr freue, eine konstruktive Frage gestellt, nämlich Maren, sag doch mal, hast du vielleicht ein paar Teilantworten darauf, wie wir das denn jetzt anders machen können? Und eine der großen Fragen, die du gestellt hast, naja, wie erreichen wir denn die Menschen? Und du hast eine Antwort ja schon gegeben und hast gesagt, guck, ich habe es versucht mit Gefühlen und ich merke auch, das funktioniert. Ich kriege natürlich viel Gegenwind, vor allem aus meiner eigenen Branche, aber ich merke, ich kriege da erstmal Menschen wieder ein Stück weit erreicht, aber das reicht natürlich nicht. So, und dann vielleicht zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, dass Angst, ich habe sie eben schon kurz angeteasert, jetzt darf sie auf die Bühne, beziehungsweise jetzt kriegt sie ihr eigenes Fass. Die Angst ist von manchen Psychologinnen und Psychologen, wird sie als die Mutter oder Vater, je nachdem, wie man da jetzt so, in welcher Sprache man unterwegs ist, sie gendert. Die Angst ist ja im Deutschen nun mal weiblich, ja, also dann eher die Mutter der Emotionen beschrieben, weil sie halt so schnell alles dominieren kann. Also wenn Angst da ist, zack, dann ist alles andere egal. Und das ist erstmal nicht schlecht, sondern das ist aus neurowissenschaftlicher Sicht total sinnvoll und wichtig, weil sie uns am Leben hält. Mhm. Also stell dir vor, wir machen einen schönen Waldspaziergang und vor uns liegt ein Stock. Wir denken aber im ersten Moment, es ist eine Schlange. Dann reagieren wir schnell darauf und rennen weg. Und lieber einmal mehr von einem Stock wegrennen oder draufhauen oder was auch immer wir dann so für Theorien haben, uns vor dieser Schlange zu schützen, ja, hat uns das am Leben gehalten. Und lieber 1000-mal zu früh gewarnt werden, als einmal nicht gewarnt zu werden. In Angst kennt unser Körper 3 Antwortverhalten. Fight, flight or freeze. Also flüchten, kämpfen oder erstarren. Erstarren, der denkbar dämlichste, aber natürlich trotzdem auch in uns verankert. Ich kann jetzt drüber streiten, warum das immer noch so ist, aber es ist halt so. Und wenn wir dann auf neurowissenschaftlicher Ebene gucken, was passiert im Hirn in Angst, dann macht uns die Angst dümmer. Und das ist jetzt nicht irgendwie jemanden beleidigen oder sonst was, sondern das ist die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse. Allein, und jetzt komme ich wieder zum Journalismus, also ich bediene immer so parallel ein paar Fässer, ja, zum Journalismus.
Ja, das ist ja ganz toll, weil du hast auch automatisch den Titel der Folge.
Okay, super.
Schon festgelegt. Angst macht dümmer. Der Titel steht.
Gesetz. So, warte, was noch kommt. Sag's nicht zu früh. Kommt die Angst daher, wenn wir zum Beispiel 2, 3 negative Nachrichtenvideos gucken und wir dann vorher und nachher kognitive Tests, also ne, unser Hirn nutzen müssen, um zum Beispiel Probleme zu lösen, Sachen zu übersetzen, Sprachaufgaben, was auch immer, also wie man so Intelligenz messen kann halt, dann schneiden wir schlechter ab. Also statistisch signifikant sinkt unser IQ in Angst. Und auch das wissen wir mittlerweile, warum das so ist, beziehungsweise kennen das, wie es dann schön heißt, wenn ich noch ein paar Fremdwörter reinbringen soll, das neuronale Korrelat, also was passiert dabei im Gehirn? Ganz einfach zusammengefasst, das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, aber damit wir uns alle ein Bild vorstellen können, die Bereiche im Gehirn, die eben für diese höheren kognitiven Funktionen, wie Probleme lösen, langfristig denken, unser Gedächtnis benutzen, mit verantwortlich sind und gute langfristige Entscheidungen involvieren, beziehungsweise überhaupt ermöglichen, die sind blockiert. Wenn wir uns das als Straße oder als Stadt vorstellen, das ist wie eine gesperrte Straße. Warum? Naja, weil in Angst brauchen wir das nicht. In Angst müssen du und ich nicht darüber nachdenken, was wir in einem Monat, in einem Jahr, geschweige denn in der nächsten Legislaturperiode machen. Wir müssen jetzt und hier überleben. Und deshalb macht Angst das, was unser Gehirn sowieso schon die ganze Zeit tut. Sie fokussiert uns noch mehr auf das Hier und Jetzt. Also vom kurzfristigen Denken, zu dem wir alle immer tendieren als Menschen, als Angehörige dieser Spezies, werden wir noch mal ultra kurzfristiger oder ultra kurzfristig, ja. Und jetzt der Punkt, wie gehen wir jetzt damit um? Weil das war deine eigentliche Frage. Wir müssen Menschen die Angst nehmen.
Das klingt so einfach.
Es ist nicht einfach. Nein. Nein.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, dass Angela Merkel mit dem Satz, wir schaffen das, viel bessere Arbeit geleistet hat. Wahrscheinlich wusste sie in dem Moment, das wird schwer. Ja. Aber ich sage mal lieber, wir schaffen das, damit die Bevölkerung motiviert ist. Und was wir dann erlebt haben, nämlich die Welle der Sympathie und Empathie und der Unterstützung, die es ja in Deutschland 2015 daraufhin gab, ist eigentlich das Ergebnis dieses Satzes. Genau. Wenn Frau Merkel gesagt hätte, die schieben wir alle ab, nachdem die näher hier waren, wäre wahrscheinlich die AfD schon viel früher eine erfolgreiche Partei. Ist das ein
Bild? Ist auch meine Spekulation, ja.
Interessant.
Und jetzt vielleicht noch 2 Gedanken dazu, weil du, danke für dieses, ich sag mal, zeithistorische junge Beispiel, ja, wie wichtig da wieder die Kommunikation ist. Denn wenn wir jetzt mal hinschauen, warum ist dann die Kommunikation von AfD und Co. so erfolgreich? Weil sie genau auf die Angst einspielen, damit dafür sorgen, dass Menschen in diesem ultra kurzfristigen und meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt und es wird alles noch schlimmer. Und wenn sie sich, wie du auch eben richtig gesagt hast, das Wahlprogramm anschauen würden, würden sie ja, ne, aber die Zeit haben sie ja in Angst gar nicht, würden sie eins und eins zusammenzählen können oder müssten sie noch nicht mal, sondern würden schwarz auf weiß lesen, was die eigentlich wirklich planen und dass die null Nutzen davon haben, geschweige denn irgendwie ein besseres Leben bekommen werden, ja, würden sie sagen, nee, natürlich nicht. Also was zur Hölle, die erzählen hier was ganz anderes, als was da drin steht. So. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Politik und damit Politikerinnen und Politiker brauchen, die A, das verstanden haben. Also wie, die müssen jetzt nicht alle anfangen, Neurowissenschaften zu studieren, ja, aber wie so grundsatzmäßig so ein Hirn und damit wir Menschen funktionieren und wie wichtig und wie krass groß, wenn ich es mal ganz platt sagen will, ihre Verantwortung ist von jedem einzelnen Satz, den sie da in die Welt setzen, ja, und was sie damit machen, nämlich entweder Vertrauen generieren oder Vertrauen verspielen und entweder eine, ich sag mal, angstmotivierte Handlungsweise oder reaktive, angstmotivierte Handlungsweise bei den Menschen auslösen oder eine reflektierte, selbstbestimmte, nach vorne schauende, wir schaffen das Handlungsweise. Und vielleicht da noch eine Brücke, das kam mir gerade eben noch als Gedanke und fast, was wir, glaube ich, noch nicht auf dem Tisch haben, Sache mit der Wirtschaft und dem Unternehmertum, ja, weil du so schön das Beispiel mit dem wir schaffen das genannt hast, wenn man Menschen, und ich habe selber mal ein Unternehmen gegründet und es 3 Jahre lang mitgeführt als Mitgeschäftsführerin. Und wenn mir da jemand am Anfang gesagt hätte, so und so wird das werden, ich hätte gesagt, niemals mache ich das, ja. Also ganz viel Blauäugigkeit. Und das sagen ganz, ganz viele Menschen, die mal selber gegründet haben, ja, weil sie eben nicht wissen, was da kommt. Aber man sagt halt, wir schaffen das. Man schafft das dann irgendwie. Und das Gleiche wissen wir aus der Katastrophenforschung. Also dieses, wenn Menschen über sich hinauswachsen, ja, wenn du denen vorher sagen würdest, pass auf, und dann kommt die Flutwelle und alles wird weggerissen und dann sollst du noch handlungsfähig sein. Ich zeige mir übrigens gerade an den Kopf, ja, Stichwort Lautsprache. Dann würden die sagen, niemals, ich würde doch gar nichts mehr können. Und dann passieren diese Dinge und Menschen tun so krasse Dinge, die sie sich vorher selbst nicht vorstellen konnten, weil sie gar keine Zeit mehr für Angst haben in dem Sinne, ja, und dann machen müssen. Also auch das kann, nicht, dass wir jetzt Extremsituationen schaffen sollten, sondern einfach nur, um zu verdeutlichen, wenn wir Menschen in diesen angstfreieren, ich will gar nicht sagen angstfreien, weil Angst ist immer zu einem gewissen Maß natürlich auch gut und sinnvoll, freieren Zustand haben, dann schaffen wir Dinge, die wir selber für unmöglich gehalten haben.
Würdest du sagen, dass Deutschland, um jetzt mal dieses Land so ein bisschen zu psychologisieren und zu vermenschlichen, in so einer Art depressiven Phase einfach gerade ist. Und dass die AfD sowas ist wie negative Gedanken. Also die AfD ist die Verkörperung von negativen Gedanken einer Gesellschaft. Also das meine ich jetzt auch völlig sozusagen, ist einfach so. Diese Partei lebt ja von Negativität. Das würde sie auch selber gar nicht abstreiten. Und was wäre jetzt das Benzodiazepam, was wir nehmen können? Was würde dieser Gesellschaft erstmal helfen, Tablette medikamentös über diesen Zustand hinauszukommen, bis wir daran arbeiten können, bis wir sagen können, okay, wir können wieder als Gesellschaft zusammenwachsen.
Ich liebe deine Frage. Also damit triffst du ja, das ist natürlich die Nerdin sozusagen. Wie kriegen wir die GABA-Rezeptoren jetzt aktiviert, die für Beruhigung zuständig sind, die Benzos, ja, sozusagen über welche Art der Kommunikation und Zusammennehmens. Ich versuche mal ein paar Gedanken auch da, ein paar die Fässer, die schon da sind, vielleicht noch 1-2 neue dazu zu bringen. Also erstmal ist es so, dass wir alle, du hast die Negativität als einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass wir alle diese Negativität in uns tragen. Und ich glaube, die allererste E-Mail, also vielleicht um mal kurz so aus dem Nähkästchen unserer kleinen Geschichte hier zu erzählen, dass du mit mir sprechen möchtest, ging genau auch um diesen Fokus. Ja, das ist schon etwas länger her aus verschiedenen Gründen und vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir diesen Podcast machen und aufnehmen, weil das jetzt nochmal in Anführungsstrichen akuter ist, wie deine Frage ja auch gerade suggeriert. Ja, da geht es um diese Frage der Negativität. Und wir alle haben diesen Negativitätsbias, wie das so schön heißt, in uns. Also wir alle reagieren schneller, wir alle Menschen, besser, schlechter, negativer, okay, auf das, was da gerade so passiert. Und wenn wir jetzt versuchen, einen besseren oder versuchen wollen, als Gesellschaft einen besseren Umgang damit zu schaffen, ja, dann brauchen wir vor allem eins, dann brauchen wir diese Benzos in Form von Kommunikation und besserer Kommunikationspraxis. Und dafür brauchen wir eine Fokussierung auf das, was gut läuft. Eine Fokussierung auch auf die Probleme, aber dann immer gekoppelt mit der Frage, wie können wir es besser machen? Und das ist im Kern ja nichts anderes als der sogenannte konstruktive Journalismus. Deshalb eben auch habe ich deiner Frage applaudiert, als du gesagt hast, naja, Maren, wie machen wir es denn jetzt besser? Weil das war gelebter konstruktiver Journalismus, ja. Und zu sagen, hey, es gibt da vielleicht schon Lösungen, vielleicht auch historische. Und da hast du jetzt Deutschland, das ist jetzt der nächste Aspekt, den ich da gerne einbringen möchte, Deutschland so ein bisschen auserkoren, gesagt, naja, ist das jetzt vor allem gerade in Deutschland so oder das auch ein bisschen suggeriert? Und ich würde sagen, nee, wir sind eigentlich so ein bisschen gerade late to the party, weil der Rechtsruck oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, der ist ja, also ja, es ist gerade so, aber so ein bisschen verzögert ja fast, weil wir den in ganz vielen anderen, gerade jetzt so der Blick auf Europa, Ländern ja schon in den letzten Jahren, / Jahrzehnten sehr viel stärker gesehen haben. Aus genau den gleichen Gründen natürlich. Also die Menschen sind da ja nicht grundlegend anders. Also deren Biologie, jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich gibt es kulturelle Unterschiede und so. Ich möchte hier niemanden irgendwie zusammenwerfen und sagen, alles über einen Kamm scheren. Aber so die grundlegenden biologischen Bedürfnisse und Muster, die dann unser Verhalten bestimmen, Stichwort Angst, macht uns dümmer und so weiter, die sind natürlich in der Spezies gleich, ja, oder veranlagt. Und da jetzt zu schauen, und deshalb möchte ich es gerne auch noch ein bisschen globaler machen, als nur auf Deutschland zu schauen, was ist da eigentlich gerade der Stand? Habe ich mich im letzten Buch so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich gesagt habe, ich denke, wir haben eine Art Pandemie der Hilflosigkeit. Und was meine ich damit? Dass so viele Menschen auch aufgrund des Negativfokus des Journalismus und der zunehmenden Informationsdichte darüber, was in der Welt alles schlecht läuft und dass uns das im Sekundentakt, wenn wir denn ein Smartphone besitzen, ja erreicht und wir im Prinzip nie fertig damit sein können, alles Schlimme und Schlechte in unser Hirn zu lassen. Und gleichzeitig auch einer Hilflosigkeit in der politischen und insgesamt gesellschaftlichen Kommunikation darüber, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Und dann sind wir bei deinem Satz, wir schaffen, oder? Angela Merkel sagt, wir schaffen das. Es fehlt ganz viele, an vielen Ecken und Enden dieser Satz und damit natürlich auch die Überzeugung. Und jetzt kommt der letzte, ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt nicht mitgezählt, dritte oder vierte Gedanke und ein neues Fass. Was ist das Gegenmittel dazu? Und die Neurotante und das Benzo, das Gegenmittel alles in einem, also sozusagen ich fülle das Fass, was du eben aufgemacht hast, das Richtige, ist die Antagonistin dieser Hilflosigkeit. Und das ist die Selbstwirksamkeit. Also die Gegenspielerin, die das Gefühl vertreiben kann, beziehungsweise sogar dafür sorgen kann, dass es gar nicht mehr aufkommt, ist das Gefühl zu haben, dass das, was ich, was du, was wir, im besten Fall gemeinsam, ne, wir sind soziale Wesen, tun, dass das zu einer Veränderung in der Welt führt oder vielleicht erstmal in meinem Leben und damit einer Veränderung der Welt. Das wissen wir aus so vielen Studien der letzten Jahrzehnte, dass das vor allem das ist, was Menschen nicht nur antreibt, sondern auch glücklich und zufrieden macht. Und das Schlimmste wiederum, was du Menschen nehmen kannst, ist das Gefühl der Bedeutung, also ihnen Bedeutungslosigkeit zu geben. Und das hören wir auch gerade ganz viel in den Motivationsaussagen, also Motivationen für AfD und andere rechtsradikale und rechtspopulistische und rechtsorientierte Parteien zu wählen, dass sie eben das Gefühl haben, dass das, was sie tun, sowieso egal ist und sie sich davon erhoffen, dass das nicht mehr der Fall sein wird.
Es ist ja so, ich wurde auch einmal dazu interviewt, warum der Osten die AfD so wählt. Und da war auch meine These, weil sie damit Bedeutung erlangen.
Ja. Ja.
Weil sie sozusagen das erste Mal, ich habe das in dem Interview gesagt, einen Stachel in den Wohlstandsspeck der Wessis reinstechen können.
Ja. Ja.
Sonst spielen die ja keine Rolle. Und die sind wahrscheinlich, die sind halt einfach viele von denen, die ich, ist anekdotisch, also auf dem Land, sind halt einfach ein bisschen gröber im Umgang gesellschaftlich, weil sie aber auch eben so viel Platz um sich rum haben. Aber so haben sie, über den Osten wird geredet und über den Osten wird geredet wie über den quengeligen, nervigen Verwandten.
Ja.
So, und das ist ja dann immerhin eine Form von Bedeutung. Aber ich will was anderes fragen.
Ganz kurz der Gedanke noch, da sind wir beim Thema Bedürfnisse wieder. Also um nur doch mal zu dem Fass mit den Bedürfnissen zu gehen. Genau das, was du gerade geschildert hast, ist ein praktisches Beispiel für das, was ich vorhin auf dieser theoretischen Ebene hatte mit Bedürfnisse, die entweder gesehen und wahrgenommen werden oder nicht. Ne?
Ja, und jetzt kommen wir doch nochmal in die USA, weil nämlich dieses Gefühl, was wir alle hatten vor ein paar Wochen, als Kamala Harris ihre nach dem Parteitag der Demokraten ihre Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hat, war ja so ein Gefühl von Erleichterung. Ist das Benzo oder nee, vielleicht ist die Therapie, die dann kommt, eine deutsche Kamala Harris oder ein deutscher Kamala Harris.
Ich finde es so schön, wie du dieses Bild weiterzeichnest. Ja, genau. Weil die Pillen allein, hey, das wissen wir auch, ne? Die Pillen allein sind, wenn nur ein Teil der erfolgreichen Therapie, ja. Also es ist ja, wir wünschen das immer so schön, so egal, ob es die Abnehmpille oder die Happiness-Pille sind, natürlich macht sowas Arbeit, ja. Und ich möchte hier jetzt auch, deshalb finde ich es gut, dass du hier sagst, okay, warte mal, dass, also dieses Bild so weiterzeichnest, damit hier nicht am Ende bei irgendjemandem hängen bleibt, na, Pillen und dann war es das. Nein, es braucht eine Gesamttherapie und damit einen Gesamtansatz und damit unterschiedliche Verhaltensweisen beziehungsweise auch neue, andere Protagonisten und Protagonistinnen. Und das, was bei mir so mit der Neurobrille analysierend da vor allem ganz viel hängen geblieben ist, ist Joy und Optimism als die zwei Gefühle, die ja auch medial dann entsprechend thematisiert wurden und so weiter. Also ich lese sehr viel englischsprachige Nachrichten und habe es im deutschsprachigen Raum da tatsächlich nur am Rande mitverfolgt. Deshalb, da müsstest du dann ergänzen, bitte an der Stelle. Ja, aber da wurde vor allem ganz stark thematisiert, dass genau diese beiden Gefühle, gerade diesen Moment auch der Erleichterung, ja, das wieder, okay, das ist okay, ja, die Welt ist schlimm und wir haben alle diese, also die Menschen vor allem, die Welt an und für sich ist ja ganz okay, ja, die Menschen tun sich gegenseitig schlimme Dinge an und es ist ganz schlimm, wie sehr uns das gerade in Atem hält und so weiter und gleichzeitig aber natürlich zu Recht in Atem hält, weil wir müssen Probleme lösen können. Aber das ist der entscheidende Clou. Und dann sind wir bei dem therapeutischen Ansatz. Wir können Probleme nur lösen, wenn wir ein Minimalmaß des Guttuns haben. Wenn wir diese Joy, diesen Optimismus, weil die sind sozusagen der Nährboden für das, was ich eben beschrieben habe, nämlich diese Selbstwirksamkeit. Nur wenn ich eine gewisse, und wir können jetzt darüber streiten, ob Optimismus der richtige Begriff ist, ich spreche da lieber von aktiver Hoffnung, letztendlich ist es eine semantische Frage, aber eben die Überzeugung zu haben, das meine ich damit, die Überzeugung zu haben, dass das, was ich tue, einen positiven Einfluss haben wird. Nicht kann, sondern wird. Und wenn ich das in Menschen verankere, zu Recht verankere, weil sie Dinge tun, die dann einen positiven Einfluss haben werden, dann habe ich so viel gewonnen. Und wenn wir dann wieder historisch drauf gucken und du hast jetzt die Zukunftsperspektive gegeben, ich komme ja datenanalysierend jetzt nochmal ganz kurz mit der Historie im Sinne von, warum behaupte ich diese Dinge oder warum sage ich sie oder warum rege ich an, zumindest darüber nachzudenken. Weil wenn wir auch da wieder historisch gucken, wann gab es in der Menschheitsgeschichte eigentlich so Zivilisationsfortschritte, wie zum Beispiel mehr Gleichberechtigung, Frauenwahlrecht, Menschen dürfen sich im Bus hinsetzen, wo sie wollen. Ich denke an Rosa Parks und solche Sachen, ja. Also zumindest, das, auch das gilt ja nicht global, aber so die Entwicklung in einigen Kulturkreisen, die uns eben auch vertraut sind, vielleicht weil wir in ihnen leben, wie zum Beispiel hier in Deutschland, ja. Dann war das immer, weil Menschen die Überzeugung hatten, dass das, was sie tun, etwas ändern kann. Sonst würden sie es ja nicht tun. Also das kann ich ja, da muss ich nicht viel studiert haben, das kann ich einem Kind erklären, ja. Einem kleinen Kind und sagen, pass auf, wenn du das und das jetzt machst, dann wird das und das passieren und dann macht es das. Und wenn ich aber sage, pass auf, wenn du das machst, passiert eh nichts, dann wird es auch nicht mehr anfangen. Auch das wissen wir da aus zahlreichen Studien. Es geht innerhalb von Minuten in Menschen entweder die Hilflosigkeit im Sinne von, du schaffst eh nichts und egal was du machst, es wird nichts ändern, oder die Selbstwirksamkeit zu generieren.
Das Coole ist, dass du die Anschlussfrage, die ich dir gerade stellen wollte, damit beantwortet hast. Nämlich, ich frage oft Nazis, ob sie mir ein Beispielland, eine Beispielgesellschaft nennen können, in der das funktioniert, was sie sich wünschen. Und sie haben darauf nie eine Antwort. Sie kommen dann oft so mit so, na, in Japan funktioniert es, worauf ich dann als abgebrochener, studierter Japanologe widersprechen kann.
Super.
Und, ja. Aber sie haben darauf keine Antwort. Und ich hätte dir die gleiche Frage gestellt. Hast du denn mal ein Beispiel dafür, wo dieser Optimismus funktioniert, in welcher Gesellschaft er sich abgezeichnet hat? Und du hast gesagt, Rosa Parks, Menschen, die aber das sind ja sehr singuläre, das sind ja so ganz, sind ja Veränderungen, die von Einzelpersonen ausgeht.
Ja, also, und nein.
Braucht es diese?
Ja.
Okay.
Ja, weil du hast ja gerade, um nochmal auf die Vorfrage auch zurückzukommen, ne, brauchen wir die deutschen Kamala Harris, die jetzt alles gegendert, alles eingeschlossen hier, ja, Menschen, die sozusagen das in Menschen wie uns auslösen können. Und ja, also wir sind natürlich diese am Lagerfeuer erzählenden Geschichtenwesen, ne, die Heldinnen und Helden brauchen. Und deshalb spielt ja auch Charisma und der ganze, also ist jetzt nur wieder ein neues Fass hier. Aber du hast es eben schon ein bisschen hingeschoben sozusagen zu mir. Ich nehme es jetzt und guck noch mal ein bisschen rein und füll vielleicht noch mit rein. Ja, das ist wichtig. Ja, also innerhalb von Millisekunden, wenn wir einen Menschen wahrnehmen Und wir sind, unser Hirn ist darauf getriggert, also dafür optimiert, Gesichter zu erkennen. Wir sehen ja überall andauernd Gesichter, ja? Zwei Striche und wir sehen ein Gesicht, ja? Und sofort, sobald wir ein Gesicht sehen, gucken wir, mögen wir oder mögen wir nicht, ja? Und dann können wir natürlich noch mal ein bisschen reflektierter hingehen, aber sozusagen dann ist entweder schon ganz viel gewonnen oder ganz viel verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, die das ausstrahlen. Und wenn wir historisch hingucken, ist es ja auch immer so, ja, und auch da wieder jüngste historische Geschichte, nehmen wir einen Macron, nehmen wir einen Barack Obama oder wie auch immer, dass Menschen ihre Hoffnungen natürlich auch ganz stark und ihre Wünsche und auch ihre Ängste, aber jetzt eben in dem Selbstwirksamkeitsdenken gedacht, vor allem ihre Hoffnungen und Wünsche an Menschen dann koppeln, die das für sie gemeinsam mit ihnen umsetzen können. Und deshalb sage ich, ja, brauchen wir, aber es ist nicht Menschen allein. Also eine Rosa Parks oder ein Martin Luther King oder, ja, konnten Dinge anregen, haben Dinge gemacht, weil sie es geschafft haben, einen neuen Tribe zu etablieren, ja, also ein Stamm, eine Stammesgruppe. Wir sind nämlich nicht nur geschichtenerzählende Wesen, sondern wir sind eben auch diese sozialen Wesen, die sich immer zusammenrotten, wenn ich es negativ formulieren will, oder eben gruppieren, zusammenfinden und damit gemeinsam Dinge tun können, ja. Und wenn eine Person anfängt, dann ist sie erstmal verrückt. Die Rosa Parks, ne, war dann erstmal verrückt, aber natürlich hatte sie ganz, ganz viele Menschen und Begegnungen vielleicht, die sie dazu geführt haben, zu sagen, okay, ich setze mich da jetzt hin und ich mache das einfach und ich überwinde jede Angst, die ich vielleicht in mir habe. Und wenn dann Menschen sagen, ja, aber ich werde doch nie die nächste Rosa oder der nächste Martin oder was auch immer, dann sage ich, okay, fair enough. Aber was, wenn du heute einer Person die Tür aufhältst, die das dann ist? Und das allein kreieren und Tür aufhalten kann literally gemeint sein, ja, also wirklich jemanden die Tür aufhalten und sagen, hier, du darfst zuerst gehen oder sie haben Vortritt. Oder eben auch metaphorisch im Sinne von Menschen unterstützen, die schon sich auf den Weg gemacht haben, um Veränderungen voranzutreiben.
Weißt du, was das Fiese ist? Dass die AfD auch genau das auch geschaut hat.
Richtig.
Also weil, ich meine, wenn wir uns erinnern an diese ersten Pegida-Veranstaltungen, an dieses, das lange, langsame Kapern der Partei durch rechtsextreme Kräfte unter Anleitung von Götz Kubitschek aus einer Festung in Thüringen heraus mit seiner Ehefrau und seinen 423 Kindern, die alle Gundolf und Gastalf heißen.
Ja.
Die haben genau das gemacht.
Richtig.
Erst fanden wir sie irre und jetzt haben sie einen Tribe erzeugt, nämlich der Missverstandenen, der Ausgegrenzten, der Männer. Es ist ein sehr männlicher Tribe. Und die kommen mit Gewalt, wir kommen mit Argumentationen. Wie soll das aufgehen?
Ja, und so schließt sich der Kreis, merkst du? All die Fässer kommen jetzt gerade im Metafass zusammen, mit dem wir begonnen haben. Als du mir die erste Frage gestellt hast und ich gesagt habe, es geht immer um Emotionen und Gefühle. Und wir müssen endlich diese falsche Geschichte aufgeben, dass Politik frei davon sein könnte, geschweige denn ist. Ja, und natürlich ist all das, was ich gerade gesagt habe und was wir hier besprochen haben, kann ich fürs Gute in Anführungsstrichen nutzen, nämlich gut jetzt so definiert und das ist jetzt sehr unterkomplex. Ja, also bitte, bitte alle Menschen, die sich damit professionell beschäftigen, an dieser Stelle einmal kurz durch, Augen zu und durch, ja. Das Gute im Sinne von das Gemeinwohlfördernde. Ja, Gleichheit, Frauenrechte, all diese Dinge, die wir eben schon, oder Gleichberechtigung, nicht Gleichheit, Gleichberechtigung und so weiter. Ja, das Gute oder das Schlechte im Sinne von sehr singuläre Interessen, Zerstörung von Menschen, Zerstörung von ganz viel, ja, voranzutreiben. Dieses Rezept, und jetzt sind wir beim therapeutischen Ansatz, ja, dieses Rezept funktioniert, egal für was. Die Frage ist jetzt, übernehmen wir die Verantwortung, übernehmen die Richtigen im Sinne von das Gute, so wie ich es gerade ganz, ganz grob zusammengefasst habe, diese Verantwortung jetzt und erkennen das an und hören endlich auf, sich auf diesem, das, was du vorhin auch schon mal in so einem Seitensatz gesagt hast, ne, intellektuellen, weiß ich nicht was, babbeln zu bewegen und sagen, naja, die dummen Leute verstehen halt nicht so.
Ich habe heute beim Duschen darüber nachgedacht, ob ich habe immer, ich denke ganz viel beim Duschen immer nach.
Wir sind die Besten. Weißt du, warum Denken beim Duschen funktioniert? Entschuldigung.
Nee, sag mal, da würde ich gerne die Antwort wissen
wollen. Weil dein Hirn nicht abgelenkt ist, es sei denn, du hast ein wasserdichtes Telefon, was du halt mit unter die Dusche nimmst, da gehe ich aber mal nicht von aus.
Nee.
Duschen ist einer der wenigsten Momente, wo Menschen noch ohne ihr Smartphone sind. Und deshalb haben wir häufig beim Duschen sehr gute Gedanken und Einfälle, weil wir eben da unser Hirn einfach mal Hirn sein lassen können.
Ich habe vor kurzem auch gelesen, man soll unter der Dusche unbedingt mal eine Apfelsine für die Ostdeutschen, Orange für die Westdeutschen, eine geschälte Apfelsine essen, weil das der beste Ort ist, an dem man so völlig angstfrei, nämlich verklebte Hände, verklebtes Gesicht mit vollem Genuss diese Frucht essen. Also Denken und Orangen essen unter der Dusche ist das, was wir hier aus diesem Gespräch rausnehmen, würde ich sagen.
wichtigsten Learnings. Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Und nee, ich habe mich selbst unterbrochen, weil ich diese... Und zwar, ich würde gerne... Genau, ich hatte den Gedanken, ob ich jetzt vielleicht... Also ich bin ja schon sehr vorsichtig mit dem, wie ich mich politisch positioniere, auch emotional als Journalist öffentlich, weil ich mich damit angreifbar mache. Ja. Aber ich habe überlegt, ist jetzt diese Brandenburg-Wahl, ist diese ganze, ich meine, es ist ja nicht nur Brandenburg, es ist ganz Deutschland. Ich meine, nur weil in Brandenburg legen einfach viel weniger Menschen als in NRW, deswegen sehen diese Zahlen auch so seltsam aus. Ja. Aber in NRW hast du trotzdem 10% für die AfD. Ja. Und ich frage mich dann, ist jetzt nicht der Moment, wo man so Kante zeigt? Ja. Ich will ja niemanden ausgrenzen mit meiner Haltung. Ich will es ja genauso noch verstehen. Weißt du, so die Journalisten, die dann irgendwie 33 emigriert sind, die aber dann auf Tucholsky, die dann gesagt haben, nee, ich glaube, der war schon tot. Weiß ich nicht, egal. Also, aber man hat dann.
Das musst du jetzt nachgucken.
Genau, das muss ich dann nachgucken. Also, die Menschen, die sich als Journalisten in der Vorzeit des Faschismus in Deutschland positioniert haben, sind die, die als die Gerechten aus dieser Sache rausgekommen sind, die etwas versucht haben. Ja. Wir können doch jetzt nicht schon wieder, auch als Journalisten und Journalistinnen, mit, und auch du im universitären Kontext, Mittäter werden. Ja. Also ich meine, die Universitäten sind auch nicht ohne Schuld.
Ja, absolut. Und da sind wir bei dem großen, wichtigen, übergeordneten Punkt, dass, was ich eben so ein bisschen als dieses flapsig für das Gute, ja, sich entscheiden im Sinne von unser Gemeinwohl fördern, da, und ich über Zivilisationsfortschritte und sowas gesprochen habe, das ist das, was ich meine. Das ist alles nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern das sind Entwicklungen von Menschen, ich will jetzt nicht sagen der Menschheit, aber Gruppen von Menschen gewesen, in die wir reingeboren sind. Ja, also wir sind, wenn ich jetzt mal ganz platt, einfach fucking privilegiert, ja, dass wir in dieser sehr luxuriösen, und auch zum Beispiel ich als Frau, ja, dass ich überhaupt mit dir reden darf, ja, studieren darf, an der Uni sein darf, Professorin sein darf, ja, so wäre ich einfach mal 100 Jahre vorher geboren gewesen, Pustekuchen. Das ist ein riesiges Privileg. Das machen wir uns aber zu wenig bewusst. Und es geht jetzt nicht darum, dass man den ganzen Tag mit einem gesenkten Haupt durch die Gegend gehen soll. Das Gegenteil, und das, so verstehe ich deine Frage auch, mit einem sehr erhobenen Haupt, aber gleichzeitig dieses erhobene Haupt auch einzulösen und zu sagen, okay, ich weiß, ich bin mit ganz vielen Privilegien geboren und ich lebe in einem Land, wo ich Chancen und Möglichkeiten habe, die mir andere Menschen hart und jetzt sage ich bewusst erkämpft haben. Ich mag das eigentlich nicht, solche Begriffe zu benennen, ja, oder zu benutzen, aber in diesem Fall ist es einfach faktisch so, aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis, erkämpft haben. Und damit auch ein Stück weit, wir sprechen heutzutage häufig, wenn es um Klimanotfall und so geht, um die intergenerationale Gerechtigkeit, also wie viel hinterlassen, ne, welche Rechte und Bedürfnisse können wir noch erfüllen und einlösen für Menschen, die jetzt noch geboren werden und so weiter und so fort, ja. Und da haben ganz viele ganz viel dafür gemacht, dass ich sozusagen damit schon einfach gestartet bin. Und das ist aber ist auf der einen Seite ein Riesengeschenk, ja, aber es ist eben auch ein Geschenk, was mit einer riesigen Verantwortung einhergeht.
Sind wir vielleicht so eine Art Erben?
Ja,
also es gibt ja diese Rechnung, dass wenn du Wohlstand vererbt bekommst, ist der Wohlstand meistens in der zweiten Generation verscheuert, weil man keinen Bezug mehr zu Geld hat.
Ja.
Sind wir jetzt die zweite Generation, die alles gegen die Wand fahren, weil wir nicht wissen, wie eine kaputte Gesellschaft, wie eine getrennte Gesellschaft ist, weil wir nur die guten Sachen eigentlich erlebt haben, nämlich Love Parade und Jugoslawienkrieg. Ja. Das war ironisch, ich sagen will, dass, ja genau. Also sind wir diese zweite Generation und deswegen fahren wir es gegen die Wand?
Ja, ich denke, das muss nicht der Fall sein. Da bin ich wieder bei der aktiven Hoffnung. Ja, was brauchen wir dafür? Kommen wir wieder zu deiner Therapiefrage. Wir brauchen dafür A, mehr Bewusstsein. Das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen schemenhaft darzustellen, ne, mit diesen Bildern, mit sich das bewusst zu machen, immer wieder zu reflektieren. Und gleichzeitig natürlich auch, und es geht nicht darum jetzt Individuen versus Strukturen, ne, weil es dann heißt, die Politik oder die Menschen oder im Journalismus dann, ja, die Leute wollen das doch, sagen die Menschen, die im Journalismus arbeiten. Und die Leute sagen, ja, aber der Journalismus liefert mir doch nur die negativen Nachrichten und so weiter und so fort. Nein, sondern zu sagen, welche Strukturen, also auch da den konstruktiven Ansatz zu fahren, brauchen wir jetzt, hätten wir schon gestern gebraucht, da sind wir auch bei deiner Eingangsfrage, aber brauchen wir jetzt erst recht, um dieses Erbensein, und deshalb habe ich so genickt, als du gesagt hast, sind wir Erben, dieses Erbensein als eine Verantwortung zu erkennen und eben nicht im Sinne von, ja, okay, jetzt verkacken wir es, sondern Verantwortung zu erkennen, zu sagen, wow, ich bin total dankbare Erbin dafür und jetzt habe ich mir dieses Erbe bewusst gemacht oder bewusster oder mache es mir jeden Tag aufs Neue bewusst und deshalb gebe ich auch zurück und werde sozusagen zu einer Person oder in meinem Sein, mein Sein, da sollen wiederum andere positiv von erben können. Und das hat ganz viel, ohne dass es jetzt zu therapeutisch oder vielleicht sogar spirituell klingen mag, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir uns Räume schaffen, jetzt sind wir jetzt bei der Dusche, Achtung, Räume schaffen, wo wir Zeit und Muße haben, darüber nachzudenken, wo wir nicht in Angst und wie die aufgescheuchten Hühner und Hähne durch die Gegend rennen, sondern das zu verstehen, anzunehmen, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, das steckt in der deutschen Sprache so schön drin, mit meinem ganzen Körper zu begreifen, dass ich immer ein Teil von der Geschichte natürlich bin. Und nicht, weil ich größenwahnsinnig bin, sondern weil das alles in mir drin steckt.
Ich höre dir gerade so aufmerksam zu, ich weiß gar nicht, was jetzt die Anschlussfrage ist oder ob das einfach das Schlusswort war. Nee, ich glaube, das Schlusswort sollte sein, noch einmal ganz konstruktiv, vielleicht wirklich auf kleinstem gesellschaftlichen Level, wie gehe ich denn auf eine Person zu, das habe ich heute im Auto auch diskutiert, wie gehe ich denn auf jemanden zu, der plötzlich sagt, ich will die AfD, der mein Freund aus meiner Familie ist oder der sagt sogar, ich kandidiere? Nee. Wie heißt das Wort?
Kandidiere. Wir haben so viel geredet, jetzt fehlt hier alles.
Also ich meine, die AfD hat auch einen ganz großen Personalmangel. Also da werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten müssen da Leute kandidieren, damit da überhaupt gearbeitet werden kann. Aber jetzt auf kleinstem Level, konstruktiv, wie gehe ich emotional auf so eine Person in meinem sozialen Umfeld zu?
Ja.
Abschließend.
Ja, da würde ich sagen, es ist gar keine vielleicht ist es auch eine Tablette. Ich suche ja jetzt immer die Anknüpfungspunkte. Und man kann dann selber, ich kann so eine Tablette sein und den Menschen zu fragen, wie geht's dir gerade? Und dann mal reinhören und genau hinhören in den Empfangsmodus. Also wir haben ja so zwei Modi, wir können senden und empfangen, ne? Als Menschen. Und wirklich in den Empfangsmodus zu gehen und nicht in den Sendungsmodus. Und uns einfach mal wirklich so zurückzunehmen und zu sagen, wie geht's dir gerade? Und dann ganz bewusst darauf zu achten, was kommen da eigentlich für Bedürfnisse? Ja, vieles über das, was wir heute gesprochen haben. Was für Verletzungen, was für Kränkungen, was für Verzweiflung und so weiter zum Tragen. Denn nur wenn, und dann komme ich zu dem zurück, was du vorhin gesagt hast, mit wenn man ins Wahlprogramm guckt und schwarz auf weiß sieht, dann sieht man den Widerspruch. Ich kann nur für solche Widersprüche offen sein, jeder Mensch, nur ich jetzt allgemein gesprochen, wenn ich emotional offen bin im Sinne von, abgeholt wurde. Also Fakten prallen an mir ab, wenn ich sage, ich will das nicht glauben. Ja, Menschen rennen in den Tod für Überzeugungen. Da kannst du denen alles richtig stellen und so weiter. Das ist das, was unser Hirn, ich sage immer, das Hirn ist das frustrierendste und das faszinierendste Organ. Ja, das ist das, wo ich dann denke, ach hey, ja, irgendwie ist das auch ein Design-Failure von der Natur. Aber auf der anderen Seite wieder gut, weil diese Identität an unserer Identität festhalten wollen, schützt uns natürlich auch ganz oft. Also um es kurz zu Ende zu bringen, zu wirklich mal hinzuhören und zu sagen, wie geht's dir eigentlich gerade? Und da so ein bisschen mehr die eigene und auch Fremdeinschätzung der Emotionalität, des emotionalen Zustands zu schulen, zu üben, um dann eine Tür aufmachen zu können, die emotionale Tür, die dann peu à peu auch wieder Fakten zulässt.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Ich bin ziemlich sicher, wir werden auf jeden Fall im Rahmen der Bundestagswahl nächstes Jahr nochmal miteinander sprechen.
Ich freue mich drauf. Mit vielen Fässern.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.